Genau, was dann halt ein Problem ist, ist so Verifizierung. Mit wem reden wir da eigentlich? Es ist relativ schwer, Menschen zu treffen, wenn man über das Deep Web berichtet. Auch da spielt die Technologie dann auch für uns eine große Rolle. Das, was Sie da rechts so ein bisschen verpixelt sehen, ist der sogenannte PGP-Schlüssel. Eines der Datenlecks, die Daten, die sozusagen veröffentlicht wurden, einer der Tranchen, über die wir berichtet hatten als erstes. Und wir konnten das verifizieren, dass derjenige, mit dem wir sprechen, auch dafür verantwortlich ist, diesen Datenleck zu veröffentlichen, weil dieser PGP-Schlüssel eben derselbe war, über den wir kommuniziert haben. Das klingt jetzt erstmal ganz einfach, das ist auch gar nicht so schwer. Es sind halt so Tools, bei denen es sehr gut ist, wenn man da irgendwie affin ist und das eben schon weiß. Anderes Thema ist das Unternehmen Hacking Team. Ich weiß nicht, wie vielen von Ihnen das hier bekannt ist. Das ist ein italienisches, privates Cybersicherheitsunternehmen. Und auch die hatten ein Problem, die sind nämlich gehackt worden. Und da sind dann, ja, das ist ein bisschen ironisch, ich weiß, das ist eines der renommiertesten privaten Sicherheitsunternehmen gewesen. Und dann finden sie sich plötzlich mit der Situation, dass auf solchen Plattformen wie GitHub und über Torrents plötzlich 40 Gigabyte an Daten von so einem Unternehmen sind. Was machen Sie jetzt als Redaktion? Was machen Sie in der Berichterstattung? Wir versuchen dann eben einfach wieder viele verschiedene Geschichten zu machen und dann schält sich eben so nach und nach ein Diskurs heraus. Sowohl mit der englischen Redaktion als auch hier aus Deutschland haben wir dann einfach verschiedene Geschichten. Ich glaube inzwischen irgendwie 35, also es ist dann wirklich sehr viel. Manchmal sind es dann an einem Tag wirklich 5, 6, was ein relativ hoher Output für uns für ein Thema ist. Und das kann dann sowohl kurz sein, wir haben dann eben die Möglichkeit gehabt, mit denjenigen zu sprechen, auch wenn auch nur kurz, sie sind sehr schüchtern, die das gemacht haben. Was aber sehr wichtig daran war, ist, dass wir zeigen konnten, dass diejenigen, die das angegriffen haben, dieses Unternehmen, und da eben für Transparenz gekämpft haben, dieselben sind, die ein deutsches Unternehmen ein knappes Jahr vorher angegriffen haben und dort Daten geleakt haben. Und dann bekommt das natürlich nochmal eine ganz andere Dimension. Und worum es hier halt geht, ist einfach, dass beispielsweise die italienische Regierung, die UN-Vertretung der italienischen Regierung jahrelang verschleiert hat, dass diese Software in Länder wie den Sudan beispielsweise geliefert wird. Und in diesen Datensätzen sie eben genau das Gegenteil finden. Und das ist kein Einzelfall eines kleinen italienischen Unternehmens, der für unser Publikum irrelevant ist, sondern uns ist eben sehr wichtig. Und das ist uns hier, also diese Berichte sind sehr viel gelesen worden tatsächlich. Wir sind froh irgendwie, dass unsere Leserinnen und Leser das verstehen, dass es hier darum geht, einen ganz weitgehenden Blick in so eine Welt zu bekommen, über die man sonst sehr wenig erfährt. Es geht eben bei Überwachung nicht nur um die NSA, um Snowden-Dokumente. Ja, das ist sehr wichtig, aber es geht auch um die privatisierte Sicherheitsindustrie. Und das eben hier zeigen zu können, ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig, um verständlich zu machen, was Überwachung heute bedeutet, wie Überwachung funktioniert. Das ist eine ganze Industrie auf privater und auf halbstaatlicher und staatlicher Ebene. Genauso wie die Form eines kurzen Berichterstattung, eines Interviews, gibt es dann auch eben längere Reportagen, das ist ein bisschen neuer, wo wir mit Aussteigern gesprochen haben, die überhaupt nochmal berichten, wie sich ihr Leben eigentlich verändert hat, nachdem sie da gearbeitet haben und nach ein paar Jahren rausgefunden haben, an was sie da eigentlich arbeiten. Das sind nämlich eigentlich, sag ich mal, technisch begeisterte Hacker gewesen, die einfach gerne Probleme lösen auf technischer Ebene und plötzlich müssen sie nach und nach feststellen, für was ihre Tools da eigentlich verwendet werden. Ja, das war es auch schon von mir. Fragen Sie mich gerne zu allen Aspekten der Frise was.
Ja, ganz herzlichen Dank. Das heißt, Ihre Arbeit beginnt und endet immer im Netz. Das heißt, Sie machen investigativen Journalismus 2.0 und die Produkte sind auch dann ausschließlich, aber nicht im Deep Web, sondern im...
Ja, wir haben auch mal eine Onion-Domain gehabt, aber ja, sie sind tatsächlich im Clear Web für alle zu lesen. Wir machen auch Bewegtbild, aber genau, auch das online. Wobei wir auch mit Spiegel TV Wissen beispielsweise in Deutschland oder in den USA sind es andere Partner, das dann auch lizenzieren fürs analoge Fernsehen.
Wie wichtig ist Ihnen das Format, also die Optik? Wie schon eingangs gesagt, bei Ihnen ist das ja sehr minimalistisch aufgebaut alles. Man sieht gleich, okay, hier sind harte Inhalte, wer was wissen will, der klickt seine Überschriften an. Aber man muss auch viel scrollen, das ist bei uns auch immer Thema. Wir haben lange Stücke, das heißt lange Texte, man muss viel scrollen, das ist nicht unbedingt übersichtlich. Wie haben Sie da Ihren Weg gefunden, wie Sie da auftreten wollen, wie das Produkt auch aussehen soll?
Also ich glaube, es richtet sich wirklich ganz nach dem, was da passiert ist. Also wenn wir eben über denjenigen, der jetzt Hacking Team angegriffen hat, berichten, dann kann das wirklich nur ein Tweet sein, der eine Andeutung ist und dann sind es 3-4 Statements und dann ist der Text vielleicht nur 4 Absätze lang. Wenn das aber eine Reportage ist, die nochmal die Hintergründe da beleuchtet, der Aussteiger, dann ist das, wie Sie sagen, mit sehr viel Scrollen verbunden. Und also ich glaube, man hört ja öfter, dass die jugendliche Zielgruppe, junge Leserinnen, Leser apolitisch seien. Das ist also etwas, was wir überhaupt nicht feststellen, sondern wir sind sehr froh, feststellen zu können, dass auch diese langen Texte tatsächlich wirklich gelesen werden. Also man kann das ja alles mit sich anschauen und dass die auch einfach wirklich bis zum Ende gelesen werden. Also ich mag es gerne, lange Texte ins Internet zu senden. Und wenn sie nur kurz sind und sie eine Neuigkeit sind und sie schnell raus müssen, dann auch das. Also
Sie haben ja sicherlich auch einige Rückkanäle. Wie wird so Ihre Arbeit gutiert? Was sind so die Rückmeldungen?
Die sind gut und tatsächlich auch also thematisch interessant. Wir haben jetzt beispielsweise über Kinox.to, da läuft gerade so ein Verfahren, haben wir jetzt auch schon 2 Sachen berichtet, glaube ich, und das nochmal so aufgerollt. Und was wir feststellen, einfach dadurch, dass das auch eben so mit den Streamern auch wieder eine sehr technikaffine Gruppe ist, die betroffen ist, sozusagen, da melden sich dann tatsächlich auch Leute bei uns und erzählen uns neue Sachen, die in neuen Berichten wieder vorkommen oder natürlich kommt es auch mal vor, dass Sachen korrigiert werden oder ergänzt werden, dass Leute uns auf neue Themen hinweisen, dass Leute sagen, Moment, schaut mal hier wurde gerade im Dark Web dies oder das abgeschaltet oder ein anderes Beispiel ist, glaube ich, gerade die Berichterstattung über Anonymous im Zuge von Paris. Da kursiert, glaube ich, sehr viel übertriebener und nicht so ganz korrekter Kram. Und da haben wir feststellen können, dass wir eben einfach, wir haben da verschiedene Sachen gemacht, die das ein bisschen hintergründiger beleuchten, als nur zu sagen, ja, Anonymous besiegt jetzt gerade den IS, sage ich mal überspitzt, wie man das manchmal lesen konnte. Und da haben wir dann eben auch festgestellt, dass die Leute einfach sagen, vielen Dank, dass ihr das jetzt nochmal so sagt, wo wir uns freuen und denken, okay, das war jetzt relativ offensichtlich, aber gern geschehen. Mhm. Wir kriegen täglich Dutzende Mails, alle unsere Redakteure, Redakteurinnen, in einem Mail-Eingang auf Twitter, in der Auseinandersetzung, Diskussion mit den Leuten, mhm. auf unseren Socials auch. Ja.
Sind Fragen?
Wir finanzieren uns als Reichweite getriebenes Unternehmen über Werbung. Aber eben auch über Lizenzierungen, beispielsweise mit öffentlichen. Wir haben auch eine Sendung auf dem ZDF, wo wir beispielsweise was lizenziert haben. Also das ist relativ breit gefächert auch.
Sie haben ja gesagt, dass Sie in obskuren Blogs teilweise recherchieren, sich dort mit Leuten unterhalten. Das haben wir heute Morgen ja gehört. 2-Quellen-Prinzip, 3-Quellen-Prinzip, bis man mit einer Geschichte rausgeht. Wie verifizieren Sie denn die Echtheit Ihrer Informanten?
Wenn jetzt sowas passiert wie Ashley Madison beispielsweise, dann ist es natürlich schwierig, weil die Polizei da sehr viel langsamer ist als die Öffentlichkeit. Ne? Dann müssen wir versuchen, da eben einfach so transparent wie möglich zu arbeiten. Also in allen Berichten, die wir haben, kennzeichnen wir natürlich, wir haben jetzt nur mit einem geredet, der Schlüssel sagt uns, das ist derselbe, der das veröffentlicht hat. In dem Fall war es beispielsweise so, dass der dann eben gesagt hat, der hätte das gemacht, um auf die Moral des Geschäftsangebotes von Ashley Madison hinzuweisen. Ich glaube, das muss man ein bisschen einordnen, dass die Moral von demjenigen auch vielleicht ein bisschen fraglich ist. Sie können den dann zu Worte kommen lassen, aber ja, Sie müssen dann natürlich dann auch das einfach erstmal kenntlich machen, wer dann da was sagt. Also was wir eigentlich nie machen, ist, dass wir irgendwas senden und es nicht ersichtlich ist, wo das jetzt herkommt. Kommt das von anderen Quellen aus dem Netz? Wer hat uns das gesagt? Wenn man den Shiny Flakes-Fall beispielsweise nimmt, da haben wir ganz viel einfach mit der Polizei gesprochen und mit denen das abgesprochen, bevor wir das dann gesendet haben und dann haben sie dann halt auch schon die zweite Quelle, die wollten dann auch eine Redakteurin von uns abwerben, das haben sie zum Glück nicht geschafft, aber ja. Also der Unterschied zwischen Dark Web und Deep Web ist, glaube ich, vor allen Dingen eine begriffliche Sache. Also der technisch neutralere Begriff, der sich inzwischen so etabliert hat, das war vor 2 Jahren vielleicht noch ein bisschen anders, ist Deep Web. Mir ist es einfach wichtig gewesen, warum ich das gesagt habe, ist, dass das Dark Web ist das Darknet, das Dark Web ist nicht nur dark, ne? Sondern es bezeichnet erstmal einfach nur den technischen Raum aller nicht indexierbaren Internetseiten, die nicht über Google auffindbar sind. Das ist das, was das Deep Web ist. Und das Darknet ist halt etwas, was sich so eingebürgert hat und wo man Beispielsweise habe ich einen schönen Bericht gelesen, es hätte vielleicht sein können, dass die Attentäter von Paris möglicherweise ihre Waffen im Darknet gekauft haben, weil da kann man Waffen kaufen. Bisschen schwierig. Das Darknet ist halt ein bisschen mehr als das. Und das ist eben wichtig in so einem Diskurs, wie wenn wir das berichten, ist uns das wichtig, das eben klarzumachen. So. Wenn du da reingehen willst, dann ist es schon so, dass solche Begriffe wie beispielsweise der Tor-Browser, das ist ein Browser, mit dem es relativ einfach gemacht wird, da reinzugehen, die sind schon auf Listen der NSA drauf. Da kannst du dann schon von ausgehen, dass das erfasst werden wird bei jemandem wie der NSA. Was jetzt die Vorratsdatenspeicherung angeht, also ohne dass da jetzt was passiert, aber das ist zumindest etwas, was sozusagen aktiv gemonitort wird. Was die Vorratsdatenspeicherung angeht, ist das nochmal ein bisschen anders, weil hier geht es eher darum, die Inhalte, die Verbindung der Inhalte, die man aufruft, zu verschleiern, wie sie verbunden sind mit dem Nutzer, der sie aufruft. Also der Nutzer, der das aufruft, kann nicht mehr an die Inhalte rückgebunden werden in den meisten Fällen, wenn er sonst wichtige Sicherheitssachen so beachtet. Ja. Beantwortet das deine Frage? Wieso nicht? Also es kommt darauf an, wer dich da überwacht und wer dich da erfasst. Also die Vorratsdatenspeicherung, die erfasst natürlich deine Verbindungen, aber die wird dann zum Beispiel nicht erfassen können, was für Inhalte du da aufgerufen hast. Die NSA wiederum überwacht das Internet relativ aktiv, auch darauf, ob du eben nach Tor suchst, ob du Tor-Seiten aufrufst, ob du diesen Browser runterlädst. So, es kommt sozusagen darauf an, wer dich dort überwacht. Aber was hätte ich denn vor, wenn ich jetzt Tor gefunden habe? Tor ist ein Browser, mit dem man ins Deep Web kann. Also, wenn Sie jetzt eine Deep Web-Domain in den Internet Explorer eingeben, von grundsätzlich abzuraten wäre von diesem Tool, aber ich weiß nicht, warum ich das als Beispiel genannt habe, aber dann wird das nicht viel. Der Tor-Browser der kann dieses Protokoll verarbeiten, das eben deine Verbindung über mehrere Server-Zwischenstationen verschleiert. Deswegen brauchst du den. Es gibt andere Tools auch, aber der Tor-Browser ist einer der gängigsten. Ja, also du musst tatsächlich, das ist der Witz beim Deep Web, es ist halt nicht indiziert. Das heißt sowas, es gibt ein Wiki, was sehr viel benutzt wird, das sogenannte Hidden Wiki. Und da finden sich Links zu allen möglichen Seiten des Deep Webs. Aber der Punkt dabei ist eben auch, dass jetzt sagen wir bei dem Beispiel der Urban Explorer bleiben, die eben einfach ihre Fotos dort hochladen. In Großbritannien ist es ein halbes Jahr lang nur illegal, eine Trespassing zu begehen. Und ein halbes Jahr lang behalten die diese Adresse nur für sich und haben da ein schönes Forum, um ihre Bilder zu teilen. Und dann geben die das da ein oder haben es idealerweise abgespeichert und müssen es nur kopieren. Und danach veröffentlichen sie diese Adresse und dann kann das jeder aufrufen. Aber das ist eben der Punkt, diese Seite ist vorher nicht auffindbar im Deep Web. Die das eigentlich gelernt? Das ist eine gute Frage. Das sollte ich die vielleicht auch mal fragen, warum die das eigentlich wissen. Wir sprechen da vorher drüber. Also natürlich wissen jetzt manche mehr darüber als andere in unserer Redaktion, aber die drei, die das schwerpunktmäßig machen in Deutschland beispielsweise oder die vier Leute, von denen ich das in den USA weiß, die da einfach ein sehr großes Vorwissen haben, die haben teilweise selber einen Hintergrund als Hacker aus der Hacking-Community, die haben diese Tools einfach selber schon benutzt und für die hat es dann auch eine andere Normalität, ne? Einfach schon im täglichen Umgang. Also die wissen das dann jetzt, wie man das aufruft zum Beispiel. Ja. Und darüber sprechen wir dann einfach vorher. Oder wenn wir mal einen Text von Menschen haben wollen, die irgendwie was über das Deep Web haben, von externen Autoren und das pitchen sollen, dann fragen wir halt, wir haben hier eine Recherche über das Deep Web, habt ihr Lust, uns zu helfen? Und dann ist es natürlich Voraussetzung, sich zu melden, wenn man das weiß. Das sind mehr Leute, als man denkt. Es sind mehrere Punkte. Das eine ist, dass wir als Redaktion einfach erreichbar sein müssen und mit unserer Zielgruppe im Dialog sind auf unseren Socials. Also Social Media ist ein sehr wichtiges Tool als Distributionstool, als Themenrecherchetool, aber eben auch als Kommunikationsplattform einfach. Da ist einfach ein konstanter Austausch sehr wichtig. Der zweite Punkt ist einfach Dinge transparent zu machen. Wir senden also nicht, wie gesagt, wir senden nicht ohne Quellen zu benennen, ohne auf Dinge zu verlinken, ohne zu sagen, wer uns jetzt was sagt. Wir sind sozusagen, wenn so etwas wie Ashley Madison passiert, dann machen wir nicht einen zentralen Roundup, sage ich mal, sondern dann machen wir, je nachdem, wie eben was gerade passiert, interessant, je nachdem, was gerade passiert, machen wir dann eben einfach eine konstante Berichterstattung und dann kann es eben einfach sein, bei Hacking Team beispielsweise, dann sprechen wir in einem Text mit dem Hacker, der eben da seine Motive erklärt und kurz sagt, wo er herkommt. In einem anderen Text sprechen wir mit Hacking Team und wie die irgendwie versuchen, dieses Drama, was sich da gerade um sie entfaltet, versuchen das aufzufangen. Mit einem dritten sprechen wir mit ehemaligen Mitarbeitern. In einem vierten schreiben wir über die Dokumente, die da geleakt wurden. Und auf diese Texte kann man natürlich wunderbar cross-verlinken. Die stehen auf der Webseite nebeneinander. Man kann einzelne Bausteine aus denen wieder verbinden. Genau, und dann kann es eben manchmal sein, dass sozusagen nur eine Perspektive in einem Text steht und die zweite Perspektive, wie das hat das Unternehmen uns gesagt, hinter einem Link in einem Satz in demselben Text noch steckt und da unsere Leserinnen und Leser dann da eben weitergehen. Ja. Und nein, leider haben wir keine Glaubwürdigkeits- und Tonalitätsfibel bei uns an der Wand hängen. Wir sprechen dann selber auch einfach intern ganz oft miteinander, machen einfach regelmäßig Konferenzen und sprechen darüber, wie wir unsere Berichterstattung machen. Und das sind eben so jetzt die Grundvoraussetzungen, die ich gerade genannt habe, dass wir da eben offen sind. Es gibt immer dieses Schlagwort, was mit Weiß irgendwie in Verbindung gebracht wird von der Subjektivität. Ja, das ist natürlich richtig, aber das heißt nicht, dass wir Kommentarstücke machen. Wir machen Wissenschafts-, Technologie- und Newsberichterstattung und wir kommentieren eigentlich sozusagen die Welt und die Dinge, die um uns herum passieren, über die Themen, die wir auswählen. Das ist eben, deswegen wollte ich jetzt auch gerne über das Deep Web sprechen und da eben sagen, dass wenn wir Überwachung sprechen, wir nicht nur über die neuen Snowden-Dokumente sprechen, sondern wir eben sagen, hey Leute, das ist kein abstraktes Thema, das ist ein sehr konkretes, was uns alle betrifft. Deswegen sprechen wir jetzt hierüber und versuchen euch das darüber nahezubringen. Ja. Es ist alles gar nicht so schwer eigentlich tatsächlich. Wir machen keinen Podcast, nein. Ja, wir wollen eigentlich immer einen Podcast machen, aber irgendwie schaffen wir das nicht. Ich nagel mich nicht auf die Zahl fest, aber sie liegt ungefähr zwischen 55% und 65% des Traffics, der von Facebook kommt. Also das ist sehr hoch, glaube ich, einer der höchsten Werte für Medien. Ja,
ja, vielen Dank. Spannende Geschichten. Ja, wir begrüßen jetzt Stefan Lambi von Debate, einer Videoplattform. Jetzt muss ich auch noch mal einrichten. Wenn Sie auch kurz sich vorstellen, was tun Sie genau auf dieser Plattform, warum und wie finanzieren Sie sich?
Ich hole ein bisschen aus. Ich glaube, man nennt mich klassischen Journalist. Oder hier, wir produzieren Bewegtbildinhalte. Ich führe eine Produktionsfirma in Hamburg seit 18 Jahren und wir machen im Wesentlichen, nicht nur, aber politische Dokumentation für ARD, ZDF. Es geht um Wissenschaft, es geht um Geschichte. In diesem Jahr, wir haben einen langen Film über Wolfgang Schäuble gemacht, über die Skandale der Deutschen Bank, über einen Whistleblower, der mit Daten aus der Schweiz handelt. Mit den Skandalen von Volkswagen haben wir uns beschäftigt, also Hardcore-Fernsehjournalismus. Seit einem Jahr betreiben wir Debate und die Idee dazu ist aus der klassischen Fernseharbeit entstanden. Das war vor 3,5 Jahren und zwar durch einen Zufall. Bei dem Tsunami in Japan haben wir uns, wie häufig bei großen Ereignissen, gefragt, was können wir als Produktionsfirma relativ schnell als Dokumentaristen dazu beitragen, was ist die große Geschichte, die sich daraus ergibt, die wir erzählen können. Und wir haben versucht, innerhalb kurzer Zeit ein Budget für eine Dokumentation aufzutreiben. Wir wollten ein Team dahin schicken und sind damit gescheitert. Es hat nicht geklappt, keiner wollte uns so schnell Geld geben. Es gab logistische Probleme, die Gegend, in die wir wollten, war radioaktiv verseucht, sprachliche Probleme. Also haben wir auf YouTube geschaut, welche Bilder Anwohner von dieser Katastrophe ins Netz gestellt hatten und haben mit denen Kontakt aufgenommen. Das hört sich jetzt sehr einfach an, es war aber aus vielerlei Gründen, auch aus sprachlichen Gründen, sehr kompliziert und haben diese Anwohner um Material gebeten, haben gefragt, habt ihr noch mehr? Können wir euch über Skype interviewen und haben dann aus diesen sehr unterschiedlichen Materialquellen also Videos, Skype-Interviews, eine lange Dokumentation gemacht, ohne je da gewesen zu sein, sondern wir haben das aus Hamburg gemacht, vom Schreibtisch. Es war ein Experiment, wir wollten sehen, wie das funktioniert. Und das hat sehr gut funktioniert, für uns als Firma nicht ganz unwichtig, wir konnten das nachher an Fernsehsender verkaufen. Das war das erste Mal nach unserem Wissen, dass eine Dokumentation nur auf der Grundlage von Skype-Interviews und User-Videos hergestellt wurde. Wir hatten gute Presse und, nicht unwichtig, wir waren selber ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Es war ziemlich intim, obwohl wir gar nicht da waren. Und haben dann herausgefunden, dass sich daraus ein Genre ableiten lässt, was wir dann Videotagebuch genannt haben. Wir wollten das auch immer in politischen Kontexten mal ausprobieren, haben das nicht gleich gemacht, haben das aber im vergangenen Jahr nochmal ausprobiert bei den Krawallen auf dem Maidan und auch den Gezi-Park-Protesten in der Türkei. Wieder mit einem ähnlichen Effekt, wieder haben wir eine Menge gelernt, wieder konnten wir das an Fernsehsender lizenzieren. Und so ist die Idee entstanden, das zu systematisieren. Also mit dem Material von Usern, und ich beschreibe diesen Prozess gleich näher, mit denen wir jeweils Kontakt aufnehmen. Wir wissen jeweils, von wem das kommt. Wir schließen mit jedem Einzelnen einen Vertrag. Wir lassen uns zusichern.
Ja, weil das Frage Material
liegt in der Luft. Genau.
Stellt sich sofort,
wir lassen uns zusichern und wir überprüfen, dass es authentisch ist. Wir schließen einen Vertrag, dass wir es auch nutzen dürfen und gegebenenfalls auch weiterverkaufen können. Das ist sozusagen das, was wir, unser tägliches Brot als Produktionsfirma. Und wir führen in aller Regel Skype-Interviews mit Usern. Und daraus haben wir eben ein Konzept für eine Plattform entwickelt, Debate, die ganz unterschiedliche Formate anbietet. Manchmal sind es Videotagebücher in einer Länge von ein paar Minuten und dann gibt es in der einen Woche die eine Episode, in der nächsten die andere und dann nach 2-3 Wochen dann den ganzen Film. Also für die, die an der Langform interessiert sind. Das ist ja unsere DNA als Doku-Firma.
Ja.
Es gibt kürzere Formate, reine Skype-Interviews. Und, das ist mir so ein Beiprodukt aus unserer Arbeit als Dokumentaristen, wenn wir für Dokumentation, sagen wir mal über Wolfgang Schäuble, während der Griechenland-Krise den Zugang zu anderen haben, Politikern wie Varoufakis oder vor Jahren Alexis Tsipras, dann stellen wir Rohmaterial online. Also das, was die Leute sonst nicht zu sehen bekommen.
Als Agentur quasi. So.
Ja, wenn Sie so wollen. Wir finden das schon interessant, das nicht nur als Produkt in einer Dreiviertelstunde oder in dem Fall 75 Minuten zu zeigen, das, was im Fernsehen zu sehen ist, sondern auch, was sich dahinter verbirgt. Also das ganze Gespräch, den Arbeitsprozess. Also Politik nicht nur als Produkt, sondern auch als Prozess. Und das kann man alles sehen und das ist auch sehr erfolgreich. Also in dem Sinne, dass viele gerade die langen Interviews, die lange Form interessiert. Es sind nicht nur die kurzen, sondern die lange Form. Und dann haben wir noch ein Streitgespräch via Skype entwickelt. Also zwei Leute unterhalten sich, die werden am Anfang nur von einem Moderator von uns angetippt, mit einer These, die in den Raum gestellt wird, und die unterhalten sich dann via Skype. Das finde ich eine ganz interessante Möglichkeit, mit dem Medium Skype auch umzugehen.
Ja, sehr spannend. Wir sind jetzt umso gespannter auf die Einzelheiten.
Naja, eine Menge habe ich schon erzählt. Ganz interessant ist, dass wir all das zur Diskussion stellen, sowohl auf Debate selbst, man sieht da oben diesen Reiter Debatte, da fließen alle Kommentare ein, die sowohl bei Debate selber eingehen, wie auch bei Facebook oder YouTube. Wir haben uns sehr früh die Frage gestellt, auch aus wirtschaftlichen Gründen, wie wir das Ganze betreiben und haben keinen eigenen Server, sondern das Ganze ist, wenn Sie so wollen, eine riesige Maske um YouTube herum. Also das sind alles einzelne YouTube-Fenster. Da profitiert YouTube, umgekehrt, wir profitieren auch sehr stark von YouTube. Also wir wollten dieses Rad nicht neu erfinden, sondern wir nutzen einfach das, was vorhanden ist. Mittlerweile kommen doch zunehmend User über soziale Netzwerke auf uns zu und bieten uns Material an, das wir, wie gesagt, überprüfen. Und daraus können wir Geschichten erzählen. Also für uns als Dokumentaristen ist das eine interessante Erfahrung, mit Usern in Kontakt zu treten. Also bislang bestand auch meine Arbeit darin, Wochen, Monate, manchmal Jahre an einem Thema zu recherchieren, zu drehen, Drehreise vor Ort, Interviews und den Zuschauern dann was vorzusetzen, was sie dann hoffentlich sehen. Hier ist es anders, weil wir eben mit Usern selber in Kontakt treten und die die Möglichkeit haben, auch Einfluss zu nehmen auf die einzelnen Dokumentationen. Wir erklären denen, warum wir mit denen in Kontakt treten, beziehungsweise wenn sie zu uns kommen, was wir mit dem Material anfangen. Nur ein Beispiel, als wir vor über einem Jahr diesen Film über den Maidan gemacht haben, gab es einen jungen Aktivisten, der auch dabei war, als Steine flogen, und ich vermute, er hat selber auch fleißig geworfen. Der hatte Bilder, die man als Korrespondent so nicht hätte bekommen können. Ich hätte das auch unseren Mitarbeitern im Übrigen untersagt, in dieser Situation zu drehen. Wir hatten allerdings nicht vorher, sondern nachher Kontakt mit dem. Also wir haben niemanden animiert, auf diesen Platz zu gehen, und er hat uns eben Material gegeben, hat dann, als der Film fertig war, gefragt, ob er diesen Film für sich wieder nutzen kann, weil er Interesse hatte, daraus eine russische Fassung zu machen. Er hatte nämlich zum damaligen Zeitpunkt das Gefühl, dass die Perspektive der Ukrainer in den ukrainischen und vor allem in den russischen Medien nicht ausreichend vorkam. Und das fand ich wieder interessant. Da floss kein Geld. Also wir haben ihm nachher zwar was bezahlt, als wir es ans Fernsehen verkaufen konnten, aber im Prinzip floss da kein Geld, sondern es war ein Austausch von Naturalien. Er hat uns Material gegeben, wir haben einen Film daraus gemacht und haben ihm wiederum den Film zur Verfügung gestellt. Also das ist eine interessante Erfahrung, weil es gibt etwas, was wir nicht können und was User nicht können. User können keinen Film machen und wir können nicht in dem Fall auf dem Maidan sein. Also das ist so ein Austausch an Möglichkeiten. Wir haben nicht den Anspruch, die Arbeit von Korrespondenten zu ersetzen. Das ist häufig in Diskussionen, die ich gerade mit ARD und ZDF-Kollegen führe, immer wieder zu hören, wollt ihr uns denn überflüssig machen? Das finde ich überhaupt nicht, sondern es ist einfach die Ergänzung einer ansonsten bekannten Perspektive, die man jeden Abend um 20 Uhr oder um 21.45 Uhr sehen kann, an der wir ja auch in unserer anderen Identität als Doku-Produzenten gelegentlich mitwirken. Hier geht es darum, dieser Perspektive eine andere Perspektive hinzuzufügen. Und ich glaube, das wird sich auf Dauer auch noch weiterentwickeln. Vielleicht nachher noch einen Gedanken dazu. Wir haben in diesem Jahr herausgefunden, dass wir dann erfolgreich sind, wenn wir ein Netzwerk knüpfen. Hinter uns steht kein Konzern. Wir haben das aus eigenen Mitteln entwickelt. Das sind auch relativ junge Mitarbeiter. Deshalb hatten wir sehr früh Kontakt mit Fernsehsendern, für die wir sonst Dokus herstellen. Also ZDF Info, WDR, NDR, aber auch Spiegel Online. Wir haben einen eigenen Kanal bei Spiegel Online und haben nach einem Share-Modell teilen wir die Werbeerlöse zwischen uns auf, also um die Frage, wie finanzieren wir das Ganze, gleich vorwegzunehmen. Also wir lizenzieren einzelne Formate, das sind vor allem die Videotagebücher, die wir zum Beispiel hier links, kann ich gleich noch erklären, häufig in einer fernsehkonformen Fassung dann nochmal aufbereiten, zum Beispiel für ZDF Info, oder in einer sehr puren Form dann wiederum lizenzieren. WDR ist sehr stark an der klassischen, auch Skype-Form interessiert. Wir haben einen Auslandsvertrieb, der unsere Videotagebücher auch im Ausland anbietet. Um bei diesem Beispiel zu bleiben, mit diesem Videotagebuch Flüchtlinge aus Lesbos, das ist eine Medizinstudentin, die auf uns zugekommen ist, und zwar im September, als sie mehr oder weniger zufällig im Bahnhof in Budapest sah, wie da Flüchtlinge auf dem Boden lag, und sie hat denen geholfen, hat uns kontaktiert und hat mit dem Smartphone Aufnahmen gemacht, und zwar bevor viele Korrespondenten darauf aufmerksam wurden, und wir haben dann sehr schnell innerhalb weniger Stunden und Tage daraus ein kurzes Videotagebuch gemacht. Dann ist die Medizinstudentin weitergereist an die österreichisch-ungarische Grenze, hat uns wieder kontaktiert, dann gab es inzwischen eine zweite Quelle, die über Facebook auf uns zukam und auch mit dem Smartphone Aufnahmen gemacht hat. Und die gute Medizinstudentin ist weitergereist, ich glaube, das Medizinstudium ruht im Moment, und ist im Moment in Griechenland auf Lesbos und dreht da weiter, beziehungsweise sie arbeitet weiter und dreht dort für uns. Also nochmal, sie macht das nicht in unserem Auftrag, sie macht das aus eigenen freien Stücken und zu verfolgen, wie das über Episoden jetzt seit 3 Monaten inzwischen. Und sie wiederum gibt das in soziale Netzwerke ein. Das wird alles miteinander verlinkt. Sie hat was davon, wir haben auch eine Menge davon. Ein Satz noch zu dem, was wir jetzt, glaube ich, nicht sehen. Nee, das sind die langen Interviews, die als Nebenprodukt für die Dokumentation entstehen. Da ist unsere Erfahrung, dass die User nicht nur und bei uns ganz offenbar gar nicht an kurzen Formen interessiert sind, das, was sie sonst im Fernsehen zu sehen bekommen, sondern ausdrücklich das, was sich wesentlich vom Fernsehen unterscheidet. Unseren spektakulärsten Erfolg hatten wir für uns ganz überraschend mit einem Interview, das ich selber vor 12 Jahren mit Helmut Kohl geführt habe. In seinem Wohnzimmer in Oggersheim. Das ging über 4 Tage für eine Dokumentation. Und es ist mit dem Wissen von heute das letzte große Interview, das er geben konnte. Und wir haben nicht diese 4 Tage, aber immerhin 6 Stunden davon online gestellt. Und das wurde enorm gesehen. Und zwar nicht 10 Minuten hier, 10 Minuten da, sondern 6 Stunden. Das ging über Tage. Und da waren wir auch ein wenig stolz drauf, aus 2 Gründen. Zum einen, Sie haben mitbekommen, dass es da einen Streit gibt zwischen dem Ghostwriter und Helmut Kohl, der dieses Buch geschrieben hat. Das war bei uns ganz anders. Wir waren keine Ghostwriter, sondern Journalisten. Wir haben Herrn Kohl gesagt, was wir da machen. Also ein großes Interview für eine Dokumentation. Wir haben deshalb auch keine Klage, sondern es war ein ganz normaler, unabhängiger journalistischer Prozess. Und das Zweite, vor 12 Jahren hätten wir diese Möglichkeit nicht gehabt. Da gab es das Internet in dieser Form nicht. Das sind die Chancen, die wir jetzt haben, die sich dem klassischen Formatfernsehen entziehen. Und das ist auch das, was uns als Dokufilmer, als Dokumentarfilmer so interessiert. Also unser eigenes Spektrum zu erweitern. Das ist ein spannender Prozess. Und davon gibt es eine ganze Reihe. Also vor Jahren habe ich ein Gespräch mit Helmut Schmidt und Peer Steinbrück geführt. Aus bekannten Gründen haben wir das jetzt nochmal als Rohmaterial online gestellt. Man sieht dann leider, oder Gott sei Dank, wie man das sieht, die Kommentare gehen dann sehr auseinander, auch die Arbeit des Kameramanns mit seinen Arbeitsschwenks und so weiter. Das gehört aber alles dazu. Wir wollen das, diesen Prozess dokumentieren und das beflügelt die Fantasie der User, wie gesagt, positiv wie negativ. Ich würde gerne 3, 4 Thesen an den Schluss stellen, damit wir auch was zu diskutieren haben. Und ich glaube, das kann ich hier machen, weil wir jetzt sehr viel über die Praxis gesprochen haben. Das, was nicht nur Debates, sondern auch ihr von Motherboard leisten könnt und sicher viele andere Experimente auch, knüpft an das, was Bertolt Brecht vor jetzt gut 90 Jahren mal gesagt hat, als er sich mit Radio beschäftigt hat, nämlich die Radiotheorie. Nämlich, und er meinte damals den Rundfunk, und ich würde es gerne etwas größer ziehen auf Medien allgemein, den Rundfunk nicht nur als Distributionsapparat, sondern als Kommunikationsapparat zu nutzen. Das ist die Chance, die wir haben und die wir hier im Kleinen versuchen, bei Debate zu nutzen. Und ich glaube, das wird auch alle großen Sender betreffen. Diese Frage müssen Sie stellen. Sie müssen Ihr Verhältnis zu den Lesern, Zuschauern, Usern, Hörern neu überdenken und stärker auf das hören, was zurückkommt. Und die Möglichkeit haben wir, die hatten wir, wie gesagt, vor ein paar Jahren so noch nicht. Meine Prognose ist, es wird, Frau Balkenhol hat am Anfang Ihres Vortrags die Frage gestellt, was wird denn wohl in 5 oder 10 oder vielleicht in 20 Jahren sein, neben den bekannten Sendern viele kleine Sender geben. Das ist vielleicht auch eine Binsenweisheit. Aber dadurch wird die Diskursbereitschaft zunehmen. Das finde ich unterm Strich, wir reden ja über die Vermittlung von Politik in Zeiten des Internets, eine sehr erfreuliche Entwicklung. Die Möglichkeiten, die wir haben im Internet, und wir versuchen die, wie gesagt, hier zu nutzen, ist Politik nicht nur als Produkt zu präsentieren, sondern als Prozess. Das ist eine Erfahrung, die wir auch bei der klassischen Doku-Arbeit machen. Das Beispiel Wolfgang Schäuble hat mich das nochmal gelehrt. Und ich mache viele solche Filme. Ich kenne auch die unterschiedlichen Typen von Politikern. Ich weiß, wie sich etwa Angela Merkel verhält Dokumentarfilmern gegenüber. Da bekommt man einen Slot von 10, 15 Minuten, selbst wenn man einen langen Film über sie macht. Bei Schäuble war das anders. Der hat gesagt, und zwar ohne Absprache, Sie können mich, wenn Sie wollen, ein Jahr lang begleiten. Und zwar während der Griechenland-Verhandlungen. Und da hatten beide Seiten was davon, also Schäuble, ich als Journalist, und am meisten hatten die Zuschauer was davon, weil sie verstehen konnten und können, was da in Brüssel in den Hinterzimmern besprochen wird. Sie haben uns zugelassen, jedenfalls relativ weit, nicht überall, aber relativ weit. Also Politik nicht nur als Produkt, sondern auch als Prozess. Und zum Schluss, ich komme aus den 80er Jahren, da waren meine Anfänge als Journalist. Ich habe mich sehr in den frühen 80ern beschäftigt mit der Privatisierung des Rundfunks. Hatte deshalb auch gewisse Hoffnungen beim Regierungswechsel 1982, Helmut Schmidt auf Helmut Kohl. Dachte, da entsteht was Neues. Ich habe da eine Weile mitgemischt. Ich war beim Privatradio, ich war auch mal beim Privatfernsehen. Habe dann aber festgestellt, dass diese Privatisierung eigentlich nichts weiter war als eine Kommerzialisierung. Also ich war durch diese Entwicklung sehr enttäuscht, bin es bis heute und habe jetzt wieder Hoffnung, dass in den Zeiten des Internets und mit dem Internet auch den technologischen Möglichkeiten wieder was aufbricht, das, was ich eben beschrieben habe, mit Hinweis auf Bertolt Brecht, und dass jetzt statt Privatisierung, was eigentlich ein falscher Begriff war, und Kommerzialisierung jetzt endlich Demokratisierung wird. Und daran würde ich gerne mitarbeiten.
Vielen Dank. Eine konkrete Nachfrage gleich. Die Medizinstudentin, Sie hatten ja gesagt, Sie machen Verträge mit den Leuten. Warum halten Sie die für glaubwürdig? Wie stellen Sie sicher, dass das wirklich Videos sind, die Sie auch verbreiten wollen?
Also zunächst mal, und das unterscheidet das, was wir hier machen bei D-Bait von der klassischen Fernseharbeit. Wir machen eigentlich keinen investigativen Journalismus. Da trauen wir uns nicht ran, weil wir bestimmte Dinge nicht verifizieren können. Das machen wir dann für die Dokumentation, die wir mit einem ziemlichen Aufwand betreiben. Trotzdem müssen wir sicherstellen, dass das stimmt, was uns da zugespielt wird. Sowohl von den Informationen wie von den Bildern. Und wie gesagt, wir schließen Verträge. Da stehen die Klarnamen drin, teilweise auch Bankverbindungen, weil die bekommen dann hier und da auch Geld. Wir gleichen das ab mit anderen Quellen, also aus den Flüchtlingslagern wissen wir, dass es da eben auch andere Bilder gibt. Häufig sind es Ereignisse, die dokumentiert sind, zum Beispiel durch Nachrichten, die jetzt nur aus einer persönlichen Perspektive nochmal erzählt werden. Und wenn all das scheitert, verzichten wir darauf. Und bei dem Beispiel Flüchtlinge, wir hatten von einem dieser beiden, ich habe ja von zweien gesprochen, Helfer in einem Flüchtlingslager im frühen Oktober die Information in einem Skype-Interview. Sie erinnern sich, da war ein Kind an der Küste von in der Türkei angeschwemmt. Riesengeschichte. Und dieser Flüchtlingshelfer erzählt uns, dass ein Kind auf dem Weg von Ungarn über Österreich nach Deutschland, in Deutschland, beim Transport gestorben ist. Hätten wir das veröffentlicht, wäre das eine Bombe gewesen, weil es wäre der Beleg gewesen, dass die deutschen Behörden, die österreichischen Behörden nicht sicherstellen können, dass die Leute auch lebend hier ankommen. Mir war die Brisanz bewusst und ich habe der Kollegin, die das in Erfahrung gebracht hat, gesagt, da fährst du selber hin und bringst es Erfahrung. Du musst mit dem Arzt sprechen, du musst mit dem Vater sprechen, wir brauchen eine zweite Quelle. Dann stellte sich heraus, das können wir nicht. Wir haben diese anderen Quellen nicht in Erfahrung bringen können und wir haben darauf verzichtet. Mhm. Das war mir wichtiger.
Nimmt die nächste Frage, wo bleibt das Zwei-Quellen-Prinzip gleich vorweg. Ich würde gerne noch ein paar konkrete Nachfragen zur Arbeit von D-Bait zulassen, bevor ich Ihre Thesen als Grundlage nehmen möchte, noch mit allen Teilnehmern zusammen zu diskutieren. Gibt es Fragen?
Baba? Unten Newsletter.
Nee, in Dialog mit Ihrem User.
Ja, über soziale Medien. YouTube, Facebook, Twitter.
Kritisieren Sie die Kameraführung?
Aber zunächst mal die erste Frage. Also wie alt oder wer sind die User? Klassisch, mir scheint das so ähnlich zu sein wie bei Motherboard, aus welchen Gründen auch immer. 28 und eher männlich. Bei Helmut Kohl, und das können wir bei Google Analytics genau herausfinden, waren die deutlich älter. Ja, das mit der Kameraführung ist jetzt, Gottlob, eher selten der Fall. Also wenn es darum geht, dass wir eben Rohmaterial online stellen, dann ist es nicht so leicht nachzuvollziehen, warum das so verwackelt ist, weil viele einfach gewohnt sind, wenn sie da ein Bild haben, dass es dann auch ordentlich aussieht. Aber das kann man denen dann eben auch mitteilen. Also häufig kommen Anregungen, kümmert euch mal darum, oder sie beschäftigen sich ganz konkret mit den Filmen oder auch mit den Thesen. Also wir, wie gesagt, haben ja Streitgespräche hier, Olympia in Hamburg, ja oder nein, oder Sterbehilfe, ja oder nein. Soll Kiffen legalisiert werden, ja oder nein, Unternehmen, User, Stellung. Ich glaube, die meisten Kommentare hatten wir, okay, also... Ja, dahinter verbergen sich eher dokumentarische Formate oder lange Interviews. Dazu muss ich nochmal sagen, und deshalb ja auch der Ausflug am Anfang über das Beispiel Tsunami, wie wir überhaupt dazu gekommen sind. Wir sind nicht wegen einer cleveren Geschäftsidee darauf gekommen. Wenn das unser Antrieb gewesen wäre, hätten wir einen riesigen Fehler gemacht. Dann hätten wir eher, sagen wir, Schminktipps für 14-jährige Mädchen online stellen sollen. Ich glaube, viele in diesem Raum wissen, wie man auf Klicks kommt. Das war aber nicht unser Antrieb, aber dafür sind wir auch zu sehr Journalisten. Also wir sind auf, ja, wenn Sie wollen, Nachrichten aus, aber mehr noch auf die Geschichten hinter den Nachrichten. Und das ist unser Antrieb. Also wir sind eine Firma von Dokumentarfilmern. Und wenn Sie sich damit beschäftigen, das Kürzeste ist vielleicht 1 oder 2 Minuten und das Längste, wie gesagt, halbe Stunde. Und das unterteilt 6 Stunden, aber nicht hier heute, sondern immer mal wieder. Und wir haben herausgefunden, dass die Verweildauer anders ist als beim Fernsehen. Wobei beim Fernsehen habe ich ja auch den Verdacht, weil viele eben so seppen, dass die auch bei unseren Dokumentationen nicht länger als ein paar Minuten aushalten und dann mal gucken, was es woanders gibt. Hier können wir ziemlich präzise ablesen, wie die Verweildauer ist. Sie ist im Übrigen im Laufe dieses Jahres, wir betreiben das seit einem Jahr, gewachsen. Also das ging mit 5, 6 Minuten los, jetzt liegen wir bei 8 Minuten. Und da bin ich eigentlich schon ganz froh im Internet. Also ist ein Plädoyer für die Langform auch im Internet.
Ja, vielleicht eine Nachfrage noch, bevor wir dann in die Diskussion einsteigen.
Zur ersten Frage, das ist für uns essentiell, also die Kooperation mit Fernsehsendern, die inzwischen in beide Richtungen läuft. Also am Anfang mussten wir das den Sendern erklären, die ich oder wir aus anderen Zusammenhängen kennen, weil wir eben Dokumentationen, sagen wir, für ARD und ZDF herstellen, dann war das jetzt nicht so schwer, haben versucht herauszufinden, wie werden das die Kollegen, die, sagen wir, seit 20, 30 Jahren Fernsehen für ARD und ZDF machen, wohl finden, wenn wir als Doku-Produzenten uns außerhalb dieses Systems stellen und das ja möglicherweise auch in Frage stellen, weil es einfach das Verhältnis von Sender und Empfänger nochmal neu definiert. Und siehe da, die fanden das spannend, und haben gefragt, inwieweit sie da partizipieren können. Und nach meinem Eindruck, und ich meine das nicht böse, freuen sich die Sender über Experimente, die sie selber nicht durchführen müssen. Zum Beispiel aus Gründen der gesetzlichen Beschränkungen. Das dauert, ich erinnere an den Aufbau des Jugendkanals von ARD und ZDF, 3 Jahre. Viele Kamingespräche mit Intendanten, der Aufbau, halbes Jahr, wir machen. Und davon profitieren die, auch an den Formen. Wir waren beteiligt, der WDR hatte eine Entwicklungswoche oder Innovationswoche, ich weiß nicht mehr genau, wie sie es genannt haben, vor 2 Monaten, mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen. Und als die WDR-Redakteure mitbekommen haben, was wir da machen, wollten die da gleich partizipieren. Und wir haben gleich eine 4-teilige Reihe für den WDR, für diese Innovationswoche hergestellt und etwas entwickelt, was die offenkundig so nicht machen konnten. Und das war nicht so schrecklich politisch. Auch das ist ein Potenzial, was wir glauben, erkannt zu haben. Ich meine, heute reden wir hier über Vermittlung von Politik im Internet, aber das gehört auch zu Debate. Und war einer, wie ich finde, unserer gelungensten Filme. Da haben wir Kontakt aufgenommen mit Leuten, die an Krebs erkrankt sind und den Verlauf ihrer Therapie aus dem Krankenzimmer heraus jeden Tag mit dem Handy aufgenommen haben. Teilweise leben die nicht mehr. Wir hatten vorher Vereinbarungen, beziehungsweise nachher mit den Angehörigen. Und das hat eine Intensität, die sie als Journalisten nicht herstellen können, weil ein Journalist bei so einer Therapie nichts zu suchen hat. Aber die haben selber gemacht und waren sehr froh, über den Film, teilweise die Angehörigen. Also das sind so Experimente, die durch diese spezielle Form möglich sind und die uns als klassische Dokumentarjournalisten verschlossen bleiben. Die andere Frage war?
Englisch.
Englisch. Notwendige Idee, die wir uns auch gleich am Anfang gestellt haben, ein bisschen diskutiert haben, aber ist mit einem ziemlichen Aufwand verbunden. Was wir machen, einzelne Videotagebücher werden im Original gelassen. Also wir haben, was in Deutschland auch nicht auf so großes Interesse gestoßen ist, aber wir fanden es trotzdem wichtig, ein Videotagebuch aus Argentinien erzählt. Da hatten wir viele O-Töne auf Spanisch und auf Englisch und wir haben das dann einfach in Untertiteln gelassen. Und siehe da, dieses Videotagebuch wurde mehrheitlich in Argentinien gesehen. Also über soziale Medien wird das dann eben verbreitet. Oder das aus Maidan waren die Hauptuser in Russland, in der Ukraine und etwa zur Hälfte in Deutschland. Also wir sind sehr interessiert an Rezeptionen in den Ländern, aus denen wir dann Material bekommen. Und wir sind eben am Austausch auch interessiert. Aber das Englische wird kommen.
Ich würde jetzt gern Nicola Balkenhol und Max Hauptstädt noch mal nach vorne bitten. Vielleicht passen ja die Nachfragen auch in die Abschlussdiskussion. Wir haben jetzt Beispiele gehört für die Zukunft des politischen Journalismus im Netz, der auch das Netz als Quelle nutzt. Wir müssen uns jeweils zu zweit ein Mikro teilen, müssen wir ein bisschen zusammenrutschen, schaffen wir schon. Erste Frage auch dann gleich an Nicola Balkenhol. Wir haben jetzt zwei wirklich vorbildliche Beispiele hier kennengelernt. Wenn wir jetzt bei Wünsch dir was wären, wäre das nicht auch der Auftrag fürs Öffentlich-Rechtliche, speziell fürs Deutschlandradio, so etwas wie Datenbankrecherche, so etwas eben wie investigative Recherche, nicht nur auf die konventionelle Art, sondern auch gezielt, nicht durch Zufall, sondern gezielt in dem, was das Netz auch an Quelle bietet, voranzutreiben?
Ja, wieso wäre? Das ist klar, natürlich ist das so. Was ist für ein, ich sage es jetzt mal ernsthaft, also ich sage es jetzt mal ein bisschen despektierlich, für ein altes Medium so schwer ist, ist das Nebeneinander von alt und neu, was notwendig ist. Das heißt, völlig klar ist, wir werden unsere drei Live-Programme genauso weitermachen müssen, mit kleinen Veränderungen, klar, aber im Prinzip so weitermachen müssen, wie wir sie im Moment machen, haben wir soeben drüber gesprochen. Es ist auch ziemlich klar, dass diese Art von Linearität weiter Thema sein wird und auch natürlich von den Hörerinnen und Hörern so erwartet wird. Zugleich müssen wir aber Teil des Neuen werden, indem wir genau das machen, was Sie gerade gesagt haben, also das Internet für Recherche nutzen, neue Quellen erschließen, das auf eine Art und Weise machen, die wir alle nicht gelernt haben. Jetzt sind wir mehrheitlich Radiojournalisten, wir können nicht Video, wir können nicht im Deep Web großartig suchen, weil wir schlicht und ergreifend dafür die Skills nicht haben. Nun versuchen wir uns in einzelnen Bereichen natürlich diese Fähigkeiten auch anzueignen, aber alles auf einmal ist unfassbar schwer. Und deshalb kommt es eben ziemlich gut darauf an, das Richtige zur richtigen Zeit zu tun und auch mal was wegzulassen und dann möglichst nicht das Falsche wegzulassen. Das ist so die kleine Aufgabe, die wir vor uns haben.
Die zweite Möglichkeit wären natürlich Kooperationen. Also jetzt mal alle rechtlichen Bedenken kurz mal außer Acht gelassen, wäre ja auch denkbar, dass der User irgendwann sagt, okay, es ist dein Auftrag als Öffentlich-Rechtlicher, uns das zu liefern, was das Netz bietet. Wenn du selber noch nicht die Manpower oder die Skills hast, dann sieh zu, dass du das anders hinbekommst. Natürlich auf rechtlich gesichertem Wege. Ist das vorstellbar für uns?
Ja, nicht nur vorstellbar, sondern Pflicht, das gehört, glaube ich, mit zum Programm. Wir wissen, das werden wir in absehbarer Zeit, all das, was ich gerade gesagt habe, was Sie gesagt haben, das werden wir in absehbarer Zeit mit dem, was wir gerade haben, nicht hinkriegen. Also bleibt ja nur Kooperation und wie gut, dass wir mit D-Mate auch genau darüber schon im Gespräch sind. Ja, also Radiosender können nicht gut Video, was also müssen wir tun? Uns jemanden suchen, der gut Video kann und mit dem in einen Austausch kommen. Da sind wir gerade bei. Und natürlich gilt das auch zum Beispiel für datenjournalistische oder andere Projekte. Da sind wir nicht gut, also müssen wir uns jemanden suchen, mit dem wir da in Austausch kommen.
Gibt es aus dem Publikum Fragen zum Thema politischer Journalismus der Zukunft? Gibt es Wünsche, die jetzt mal frei geäußert werden können, wie sollen Formate aussehen. Wir haben ja heute mit Freuden gehört, es werden lange Formate abgefragt, abgerufen und sogar 6 Stunden Kohl-Interviews angeschaut. Das beruhigt uns natürlich, wenn wir mit unseren langen Formaten auch mal denken, wer hört denn bis zum Schluss?
Da müssen wir natürlich auch was zu erzählen haben, nicht? Bei 6 Stunden. Also ich bin ja für jede Provokation zu haben, wenn sie denn fundiert ist. Das, was Sie sagen, stimmt nicht. Das genaue Gegenteil, ja, schauen Sie sich doch genau an. Und wenn Sie mögen, spielen Sie es ab oder lesen Sie es hier vor. Was wir gemacht haben, wir haben recherchiert. Wir wollten mit dem Veranstalter, der dafür zuständig war, in Kontakt treten, um diese Fragen zu besprechen. Ja, deshalb lesen Sie das bitte ganz vor. Es ist keine Skandalisierung. Wir haben das Video auch nicht kommentarlos gezeigt, sondern wir haben den Dialog, den E-Mail-Dialog mit dem Veranstalter gezeigt, die uns gesagt haben, auf unsere Interviewbitte, nochmal Recherche, wir geben Ihnen kein Interview und dann bitte lesen Sie es vor, irgendwas mit Lügenpresse und Sie werden sowieso irgendwas Gehässiges schreiben. Und das haben wir dokumentiert. Was sollen wir denn sonst noch machen? Wir haben uns um ein Interview gekümmert.
Aber auch das ist ja eigentlich ein Thema, ein gutes Thema für den politischen Journalismus im Netz. Man muss sich auch für bestimmte Dinge entscheiden. Und wenn wir sagen, weiß nicht, wie die Meinungslage ist, wir sind nach wie vor die Journalisten, die kuratieren und die auch sagen, an der Stelle gilt nicht mehr der Satz von Herrn Darazin, das darf man wohl nochmal sagen, dann müssen auch wir das kommentieren, dass man das vielleicht nicht darf. Oder die kommentieren.
Wir haben die Recherche offengelegt. Wir haben den E-Mail-Verkehr offengelegt. Ich meine, mehr Transparenz können wir nicht leisten. Ich weiß genau, und das wäre meine Bitte, dass Sie sich der Mühe unterziehen, sich das ganz anzuschauen.
Mal kurz das Mikro zu.
Ja, aber das Video offenbar nicht gesehen. Schauen Sie sich das Video an. Ich meine, wir sind eine Videoplattform.
Ja, ich wollte jetzt
trotzdem danke für den Streit, kein Problem.
Gut, ja, wir müssen jetzt auch nicht Szenarien,
aber deshalb, wie gesagt, ja, haben wir uns um ein Interview bemüht und wenn jemand ein Interview verweigert, dann machen wir diesen Prozess transparent.
Ja, mehr können wir nicht machen. Wir müssen jetzt auch nicht weiter Szenarien entwerfen, in denen das vielleicht korrekt sein könnte, weil ich kann sie mir einfach nicht vorstellen, dass man so einen Satz in einem korrekten Zusammenhang sagen kann. Aber wir sind da bei einem wichtigen Punkt, nämlich dem Austausch und dem Begegnen auf Augenhöhe mit dem, was dann an Reaktionen kommt, auch in solchen Fällen. Das ist auch ein Thema des politischen Journalismus im Netz, ist eben das gewünschte Begegnen auf Augenhöhe. Das heißt aber auch, bei solchen kontroversen Themen muss ich als politischer Journalist meine Haltung haben, meine Haltung auch vertreten. Und das wäre jetzt die Frage, wie lange, wie oft muss ich dafür präsent sein, auf was muss ich antworten und was können wir auch an Strategien erarbeiten, um den Dialog wirklich auf Augenhöhe und auch für beide Seiten fruchtbar und interessant zu halten. Da Ideen? Ja, gerne.
Also ich glaube, der wichtige Punkt ist einfach da transparent zu sein und kenntlich zu machen, wann man aus einer eigenen Haltung spricht, was die Quellen sind und worüber man jetzt hier genau spricht. Also das ist auch ein spannender Fall. Und das Problem ist hier dann natürlich die, warum das zu so einem Problem wird, hat, glaube ich, auch mit der Form unserer Medienberichterstattung zu tun. Natürlich auch mit der Geschwindigkeit, aber nicht nur damit. Sie müssen halt diese Geschichte auf eine Zeile verkürzen. In sozialen Netzwerken, klar, wir sprechen über Langform, aber wir sprechen natürlich auch darüber, dass diese Themen Aufmerksamkeit bekommen müssen. Und da muss man eben dann einfach sehr präzise und genau sein. Und also wir bei uns, jetzt beim Motherboard zum Beispiel, also natürlich machen wir Updates in den Berichterstattungen oder bei Weiß auch, wir aktualisieren was, wir haben die Uhrzeit, wann was veröffentlicht wurde. Wir machen kenntlich, wenn wir jemanden nicht erreichen konnten, in einer bestimmten Frist. Und wir reagieren darauf, sobald uns was erreicht, was irgendwie relevant ist, wenn wir es aktualisieren müssen. Und wir machen auch kenntlich, dass das ein Beitrag ist, der vielleicht Breaking News ist oder der Aktualisierung noch bekommen wird. Und wir sind eigentlich nicht unbedingt darauf aus, immer die Schnellsten zu sein. Also es ist natürlich ganz toll, ganz schnell zu sein, das ist gut. Aber wir sind dann lieber die Zweitschnellsten oder die Drittschnellsten und dann ein bisschen richtiger als die Schnellsten. Oder vielleicht in dem Fall mit einer Überlegung, ich kenne jetzt nicht das, worüber Sie sich gerade gestritten haben, genau den Fall, aber halt einfach richtig, einfach genau richtig die Zeile dann zu setzen und das richtig zu benennen, also die Überschrift.
Der Anteil an publikumsgeneriertem Inhalt, also dass jemand wirklich vorschlägt oder guckt er mal drauf und dann beginnt eine Recherche, können Sie das benennen? Oder wie oft kommt das vor, dass da wirklich die Redaktion auch sagt, also, oh, da schauen wir mal nach, also wie Sie das vorhin gesagt haben, da schicken wir jetzt jemanden hin, das wollen wir genau wissen, wie oft sowas vorkommt.
Also ich bin eigentlich relativ froh, dass wir ist vielleicht auch ein bisschen anders als bei anderen Redaktionen, mindestens genauso viel von Leserinnen und Lesern gute Themenvorschläge oder Themenvorschläge bekommen, die uns auf etwas hinweisen, wie wir PR-Newsletter bekommen. Und wir schauen uns weniger die PR-Newsletter an, da gibt es so ein spezielles Fach im E-Mail.
Man nennt das Spam-Ordner.
Ja, ungefähr, danke. Also da kommen am Tag 3, 4, 5 Sachen. Vielleicht ist jeden zweiten Tag was dabei, wo wir wirklich reinschauen. Manches wissen wir ja dann auch einfach schon. Oder Leute sagen, hey, habt ihr das wäre jetzt noch ergänzend dazu? Und dann haben wir uns aber schon entschieden, das nicht zu tun. Aber klar, das sind immer mal wieder auch Ausgangspunkte. Ja.
Wie ist das bei Debate?
Ich wollte doch noch mal einen letzten Satz sagen zu dem.
Wenn wir es dann abschließen, ja, gerne. Auch mit Blick auf die Uhr.
Liegt nicht nur an mir. Ich finde das prima, darüber zu diskutieren und finde, dass das eine Möglichkeit ist, die wir sonst als Fernsehmacher bislang so nicht hatten. Weil, also jetzt sitzen wir hier oder stehen in einem Raum zusammen, ansonsten bewegen wir uns in einem virtuellen Raum und wir können diese Diskussion abbilden. Sonst als Nachrichtenmacher, als Doku-Produzenten wird das gesendet und dann kriegen Sie früher irgendwie Briefe oder dann E-Mails, aber das wird nicht im Programm abgebildet. Und das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Egal, wie ich dazu stehe, ob ich es richtig oder falsch finde, aber man kann es öffentlich führen. Und das ist das, was mich interessiert.
Und wie sieht es aus mit dem Thema, wo wir gerade waren? Publikumsgenerierter Inhalt? Wenn
naja, das ist abhängig von den Formaten. Bei den Videotagebüchern, die bestehen fast ausschließlich aus Material, was wir von Usern bekommen haben, plus eben Interviews, die wir dann mit Ihnen führen über Skype. Also das ist ein Format, was eigentlich nur auf solchem Material aufbaut. Wie gesagt, ausgewählt, gewichtet, überprüft und dann in eine dramaturgisch sinnvolle Art übersetzt, was eben User so nicht tun können. Also ohne User würde das gar nicht zustande kommen.
Wir haben ja auch schon die ein oder andere Sendung gehabt, die angestoßen wurde durch Hörerideen, sogar schon mal eine ganze Sendereihe. Das waren Rückblicke, wie wurde die deutsche Wende damals berichtet vom Deutschlandradio aus. Das war ging zurück auf Vorschlag eines Hörers. Nicola Balkenhol, wenn wir noch weitere Ideen spinnen würden. Wir haben jetzt bei Andruck zum Beispiel für eine Serie, die heißt Klassiker der politischen Literatur, aufgefordert, die Hörer zu sagen, weil die haben ein immenses Wissen. Die sind sehr bildungsaffin und es kommen wahnsinnig tolle und spannende Vorschläge, welche Bücher wir uns nochmal angucken sollten, die ich auch aus Altersgründen nicht gelesen habe. Was haben Sie noch für Ideen, was wir machen könnten, um da mehr auch zurückzuholen von den Menschen, die uns Gott sei Dank gewogen sind?
Na, wir probieren gerade was aus, also genauer gesagt, die Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion probiert gerade was aus. Unser Nachrichtenchef Marco Bertolaso hat angefangen mit einem Netzstück, die 7 Todsünden der Nachrichten. Ich habe das gerade nochmal aufgemacht, damit ich da jetzt kein dummes Zeug rede. Die 7 Todsünden der Nachrichten befassen sich hauptsächlich mit dem, was die Hörer bisher an den Deutschlandfunk, an die Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion so an Rückmeldungen geschickt haben. Und im Moment werfen sie, und deshalb ist auch dieser Artikel mit einem Bild Lügenpresse halt die Fresse bebildert, die befassen sich im Moment hauptsächlich damit, das habt ihr aber falsch gemacht. Und ehrlich gesagt, im Moment sind es hauptsächlich solche Sachen, wo jemand schreibt, ihr staatliche Journalisten kriegt zu viel Geld, habt sowieso nicht ordentlich recherchiert und deshalb liegt ihr immer falsch. Und ich habe jetzt gerade die freundlichere Version davon genannt. Ich habe keine Schimpfwörter und sonst wie benutzt. Die Nachrichtenredaktion hat sich das genauer angeguckt und hat versucht, das mal zu systematisieren und hat versucht, mal herauszufinden, was davon an Vorwürfen und auch an Hinweisen, manchmal verkleiden sich Vorwürfe ja auch in Hinweise, ist denn richtig? Wo sollten wir unbedingt darauf achten, dass wir auf keinen Fall machen oder was haben wir auch sachlich falsch gemacht? Und es ist im Moment die Stimmung so, dass das ehrlich gesagt so gut wie nie verifiziert werden konnte. Also die Menschen schreiben ganz oft an den Deutschlandfunk, an die Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion Unfug. Ich kann es nicht anders sagen.
Die eine Seite der Hetze, die wir alle kennen und nicht mögen und auch, mit der wir uns auch sicherlich nicht weiter als Kenntnisnahme, Ablage auseinandersetzen müssen. Aber die Frage wäre ja wirklich, es gibt konstruktive Hinweise zwischen all dem. was wir nicht wollen und was auch wahrscheinlich gar nicht. Diese Menschen wollen ja auch keinen Dialog, sondern ich fragte eher nach dem, was wir wirklich an Dialog entgegennehmen wollen und können und vielleicht auch fördern können, einfordern können, eben mit der Idee einer direkteren Ansprache, einer anderen Haltung, als wir das vielleicht gelernt haben. Vielleicht eine Idee von Nadine Lindner, weil sie sich gerade gemeldet hat?
Oder? Okay, ja, nein, ich darf Sie beruhigen, das kommt auch bei uns an. Also natürlich, seit Weiß von Rupert Murdoch gekauft wurde, sind wir sowieso Sellout und wir sind natürlich auch der Ami, der hier was senden muss. Also das ohne die Schimpfwörter, ja, das kommt bei uns auch an. Wo ich einhaken wollte, ich glaube, Sie meinen das nicht so, aber ich finde das sehr wichtig, das ernst zu nehmen, dass das bei uns ankommt, bei uns Medienmachern, diese Kritik. Wir müssen die Kritik selber nicht annehmen, aber ich finde das sehr wichtig, dass man darauf reagiert, dass man darüber berichtet, dass man das entkräftet, dass man dem widerspricht, dass wir über die ganz vielen verschiedenen Punkte berichten, bei denen sowas auftritt. Also beim Motherboard beispielsweise kann ich sagen, dass wir schon sehr lange über Anonymous berichten. Das ist nur ein Thema, was halt eben passt zu unserem Themenfeld. Und auch da kommt das natürlich ganz oft her. Und diese Sehnsucht, um nochmal auf dieses Beispiel nach Paris zurückzukommen, dass jetzt Anonymous gerade den IS besiegt, das zeigt ja einfach nur die Sehnsucht nach ganz schnellen Lösungen und nach ganz einfachen Lösungen. Und da müssen wir unbedingt drüber sprechen. Da müssen wir drüber sprechen, inwiefern stimmt das nicht, wer sind die Akteure dort, an welchen Stellen und warum wird dieser Mythos so verbreitet. Und das hat ganz viel mit der Disposition unserer Medien zu tun. Das müssen wir unbedingt thematisieren. Und wir müssen natürlich sagen, Ross und Reiter benennen, wer da irgendwie den Quatsch sendet, warum dieser Quatsch Quatsch ist. Ich spreche gerne über Verschwörungstheorien. Nicht aus Spaß, das kann auch lustig sein, ich weiß, aber weil das einfach wichtig ist, sich anzugucken, wie weit verbreitet einfach Verschwörungstheorien sind. Also im Wissenschaftsbereich dasselbe. Die Anti-Fortschrittlichkeit oder der Fortschrittshass sozusagen ist schon erstaunlich. Also wenn irgendwie das CERN was Neues macht und dann ganz viele Seiten in Deutschland daraus machen, dass die da jetzt die Welt zum Untergehen bringen, dann ist das ein bisschen lustig, aber das ist auch verdammt ernst.
Ja, tatsächlich wollte ich genau das eigentlich, also ich war noch nicht so ganz zu Ende, ich habe das Beispiel nur gebracht, um zu sagen, und da war ich jetzt auch nicht d'accord mit Ihnen, Frau Stöbesand, wir müssen uns natürlich damit auseinandersetzen, denn letztlich geht es um das War-Falsch in unserer Welt. Und die War-Falsch-Sager, die mein War-Falsch nicht teilen, denen möchte ich doch zumindest mein War-Falsch entgegenhalten und hoffe, dass wir irgendwo doch über die gleiche Debatte sprechen. Dieses ist ein Tisch. Und tatsächlich sind wir schon an so einem Punkt angekommen und genau deshalb hat die Nachrichtenredaktion das auch gestartet. Das wird jetzt weitergehen im kommenden Jahr mit einem Nachrichtenblog, wo es immer wieder darum geht, was übrigens auch andere Leute in anderen Medien gleichermaßen machen, nämlich was ist denn der Fall? Gut recherchieren, mit Argumenten zeigen, diese pauschalen Anwürfe sind pauschale Anwürfe und keine Argumente.
Herr Lambe, dazu nochmal. Um Ihre Frage zu beantworten, bei uns ist es, glaube ich, nicht viel anders. Also sobald Sie im Internet so ein Forum einrichten und Usern Gelegenheit geben, auch wollen, da ihre Meinung zu äußern, dann haben Sie eine riesige Bandbreite. Also warum sollte das bei uns wesentlich anders sein als bei anderen? Das, woran wir interessiert sind, woraus wir wirklich einen Nutzwert ziehen, ist gar nicht mal so sehr der Hinweis, dass die Kamera richtig oder hässlich oder schön war, sondern konkrete Geschichten vorgeschlagen werden.
Davon, das war das, worauf ich hinaus wollte.
Davon haben wir wirklich einen Nutzen. Und da lerne ich auch gerne. Und das ist ja auch, also ich meine, wenn wir als Journalisten unsere Arbeit ernst nehmen, dann geht es immer um Recherche. Und warum sollte das Internet nicht auch ein riesiger Recherchepool sein? Da werden, das ist natürlich wunderbar anarchisch und chaotisch, aber aus diesem Pool können wir uns bedienen. Deshalb die Frage, ist YouTube eine Nachrichtenagentur, wer immer sich das überlegt hat, zugespitzt, ja, aber sie wird natürlich nach anderen Gesetzmäßigkeiten organisiert als dpa oder AP. Und trotzdem ist es ein riesiges Becken an Nachrichten. Warum sollte man das ignorieren? Ich finde das großartig.
Aber noch, wie Sie sagen, anarchisch und noch nicht demokratisch oder
redaktionell. Ja, das ist meine Sorge. Ich habe eben etwas überschwänglich ja, über die Privatisierung des Rundfunks gesprochen und die Hoffnung, dass jetzt nach der Phase der Privatisierung und Kommerzialisierung die Phase der Demokratisierung kommt. Meine Sorge ist, dass jetzt aber es eine Konterrevolution gibt, also organisiert von Facebook und Google, die das natürlich für sich wiederum kommerziell nutzen. Und da müssen wir, glaube ich, alle sehr wachsam sein und diese Diskussion führen, die wir im Rahmen unserer Möglichkeiten auch als klassische Doku führen. Wir haben einen langen Film über Google gemacht. Also das beschäftigt uns sehr, diese Frage. Also die Gefahr der Konterrevolution, die sehe ich sehr wohl.
Die Zukunft des politischen Journalismus im Netz hat noch viele spannende Fragen zu klären und wahrscheinlich noch viele Veranstaltungen zu füllen. Ich danke für Ihre Teilnahme, ich danke für Ihr Interesse und wünsche noch einen schönen Abend. Vielen Dank.